0,5% der Bundesausgaben für Softwareentwicklung und Dienstleistungen geht an Open-Source-Projekte, also quelloffene, freie Software wie Linux, Thunderbird oder Nextcloud. Dabei hatte die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag eine vorrangige Nutzung von freier Software reingeschrieben. In öffentlichen Verwaltungen wird aber bei den Desktop-Anwendungen fast überall Software von Microsoft genutzt. Das bedeutet neben hohen Lizenzgebühren auch eine eingeschränkte Hoheit über Daten. Legendär ist der Versuch von München, vor 20 Jahren sich von Microsoft loszusagen und leider auch die Rolle rückwärts vor 7 Jahren, zumindest in vielen Teilbereichen. Für Fans von Open-Source-Anwendungen gibt's aber weiterhin Hoffnung und die kommt aus dem nördlichsten Bundesland und genau dahin schauen wir in dieser Episode. Ich bin Christian Bollert und diese Folge hier habe ich mit dem Kalender von Nextcloud, dem Mailprogramm Thunderbird und der Textverarbeitung LibreOffice vorbereitet und das nicht extra für diese Ausgabe, sondern tatsächlich standardmäßig. Ich sage offene Grüße und Hallo.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Im Brand 1 Container schaut Brand 1 Chefredakteurin Gabriele Fischer gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen unter der Überschrift Verwaltung auf die Frage, wie die öffentliche Verwaltung besser werden kann. Und in der aktuellen Ausgabe geht es darum, wie die öffentliche Verwaltung bei der Digitalisierung möglichst unabhängig bleiben kann und wie dabei Open Source Software helfen kann. Bei Open Source ist der Quellcode einer Software frei verfügbar. Sie lässt sich also weiterentwickeln und weiterreichen. Und das ist doch deutlich anders als bei Programmen von Microsoft oder Apple. Schleswig-Holstein plant als erstes Bundesland bis Ende 2025 auf Open-Source-Anwendungen umzusteigen. Und dafür macht sich Dirk Schröter von der CDU stark. Er ist Minister für Digitalisierung und Medienpolitik und Chef der Staatskanzlei von Schleswig-Holstein. Welche Chancen und Vorteile er darin sieht, aber auch welche Herausforderungen sich durch die Umstellung auf Open-Source ergeben, darüber spreche ich mit ihm persönlich. Ich sage guten Tag nach Kiel und herzlich willkommen im Brand 1 Podcast.
Ja, guten Tag.
Ich habe ja am Anfang des Podcasts den Versuch von München vor 20 Jahren und das für einige durchaus als Scheitern angesehene Rückrudern angesprochen. Warum setzen Sie denn trotzdem auf offene und freie Software?
Also wir in Schleswig-Holstein haben einen Blick dafür, dass wir digitale Souveränität in unserem Land sicherstellen wollen. Wir wollen jederzeit die Möglichkeit haben, in die Betriebsprozesse unserer IT-Systeme dort Einfluss nehmen zu können und Herr über unsere Datenhaltung zu sein. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie entscheidend Energiesouveränität, also die Unabhängigkeit bei der Energieversorgung ist. Und wir brauchen auch eine entsprechende Unabhängigkeit im digitalen Raum. Digitale Souveränität ist mindestens so wichtig wie Energiesouveränität. Und deshalb müssen wir ganz andere Wege als in der Vergangenheit gehen. Wir müssen uns aus Abhängigkeiten von einzelnen IT-Anbietern lösen. Und das macht man am besten, indem man Wettbewerb schafft. Und den schafft man am besten mit Open Source. Lösung.
Aber das ist auch der anstrengendere Weg, oder?
Das ist jedenfalls kein ganz einfacher Weg, weil wir sehen, dass wir tief in unseren IT-Systemen immer wieder auf proprietäre Software stoßen, dass dort Abhängigkeiten auch da sind. Aber gerade das ist dann der beste Beweis dafür, andere Wege gehen zu müssen und auch zu wollen, weil es so dringend wichtig ist, dass wir uns auf Abhängigkeiten, die bestehen, lösen. Klar, es ist anstrengend, man kann sich es auch leicht machen, aber dann ist man eben auch einer völlig ungeordneten Lizenzpolitik ausgesetzt. Man kann wenig Einfluss nehmen auf das, was entwickelt wird. Man muss die Produkte nehmen, die dort auch da sind. Und das wollen wir aufbrechen. Wir wollen dadurch, dass wir eben diesen Weg gehen, den wir beschrieben haben mit unserer Open Innovation und Open Source Strategie, auch neue Innovationen ermöglichen und unsere Verwaltung auch zu einem Innovationstreiber an dieser Stelle machen.
Was sind denn momentan so jetzt im Moment aus Ihrer Sicht für Ihr Bundesland so die größten Herausforderungen bei der Einführung von Open Source Software?
Also wir haben für unser Land einen souveränen IT-Arbeitsplatz entwickelt, der aus verschiedenen Komponenten besteht. Und als erstes lösen wir unsere Office Suite, die wir von Microsoft haben, die lösen wir jetzt ab durch ein LibreOffice. Und da ist natürlich eine Herausforderung, dass sich die Mitarbeitenden an eine neue Software dort auch gewöhnen müssen. Das bedeutet Schulung, das bedeutet einen Kulturwandel, das bedeutet eben eingetretene Pfade ein Stück weit zu verlassen. Das ist die größte Herausforderung. Technisch ist alles machbar, alles umsetzbar. Natürlich bedeutet das auch Anpassung von Fachverfahren beispielsweise, die nicht mehr nur mit Microsoft Office kommunizieren können dürfen, sondern eben auch mit anderen Office-Lösungen wie LibreOffice, das wir einsetzen, an unseren Arbeitsplätzen kommunizieren müssen. So, also haben wir eine technische Komponente, die kann man lösen, aber wir müssen die Menschen mit auf den Weg nehmen.
Das heißt, das ist wahrscheinlich schon auch, also kann ich ehrlicherweise auch von uns sagen, wir arbeiten jetzt seit 15 Jahren mit Open Source Software hier bei uns beim Podcast Radio Detektor FM. Und immer wenn neue Leute kommen, ist das erstmal so eine Hürde, denen zu erklären, nee, wir haben kein Windows, wir haben Windows, aber wir nutzen nicht die Office Suite. Das heißt, wir haben kein Word, bitte nutze LibreOffice. Klar, ich kann mir vorstellen, bei tausenden Mitarbeitenden ist das auch nicht immer leicht.
Also wichtig an der Stelle ist erstmal zu erklären, warum wir das tun. Also den Sinn und den Zweck und nicht einfach nur zu erklären, wir lösen jetzt etwas ab. Wir müssen also auch deutlich machen, worin besteht der Wert dessen, was wir tun. Und der besteht eben darin, dass wir einerseits sagen, wir sind in gefährlichen Abhängigkeiten und die wollen wir lösen. Ich glaube, als Mitarbeitender in einer Verwaltung, der auch ein bisschen sozusagen dafür steht, dass wir als Staat souverän sind, der weiß, dass eine IT in der Verwaltung auch erfolgskritisch ist für unser Staatswesen insgesamt, der weiß, dass wir uns Abhängigkeiten nicht leisten können. Und deshalb ist das immer wieder erstmal eine Frage zu erklären, warum wir das machen. Und dann geht es darum, Unterstützungsangebote zu geben auf dem Weg der Ablösung, sodass die gewohnten Funktionalitäten, die ja in der Open-Source-Software ganz genauso vorhanden sind, eben dort auch nutzbar zu machen in dem täglichen Arbeitsalltag.
Dann kommen wir jetzt mal zu den Chancen, die Sie unbedingt auch erwähnen wollten und die logischerweise ja auch sinnvoll sind. Wo sehen Sie die denn tatsächlich?
Wir sehen, dass wir mit unserem Weg der digitalen Souveränität Innovationen schaffen können, weil wir eben den Wettbewerb auch auf Ebene der eingesetzten Produkte entfachen können. Also es herrscht ja eine gewisse naive Vorstellung, dass Open-Source-Entwicklung irgendwie bei Studierenden in der Butze entwickelt werden und dann irgendwo im Internet abrufbare Codes sind und dann lädt man sich was runter und dann funktioniert das oder funktioniert weniger gut. So ist das ja nicht. Wir haben es hier mit hochprofessionellen, hochprofitablen Unternehmen auch zu tun in dem Bereich. Und mit denen arbeiten wir zusammen. Und da bin ich schon mitten in der Chance. Wir haben die Riesenchance, wenn wir digitale Souveränität durch die Nutzung von Open Source Software betrachten und den Weg gehen, dass wir unser Land, Deutschland, Schleswig-Holstein, zu einem Digitalstandort entwickeln, der seinen Namen auch tatsächlich verdient, wenn wir unsere Budgets, unsere öffentlichen, die wir ohnehin für IT einsetzen, anders umsteuern. Also ich sehe, dass wir hier eine Riesenchance haben, Wertschöpfung, Arbeitsplätze in dem Bereich zu schaffen, die wir bisher in anderen Teilen dieser Welt durch den Abfluss von Lizenzgebühren finanziert haben. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist viel zu wenig betrachtet worden, dass wir mit einem solchen Weg auch eine Industriepolitik für den Digitalstandort machen können.
Dirk Schröter, Digitalisierungsminister von Schleswig-Holstein, im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Episode noch eingehender darüber, welche Chancen sich eben ergeben durch Open-Source-Anwendungen in der Verwaltung und welche Herausforderungen es möglicherweise auch ganz konkret bei dieser Umstellung dann gibt. Herr Schröter, Sie haben es gerade angesprochen, Sie erhoffen sich da auch einen wirtschaftlichen Effekt und Sie haben diese Lizenzkosten angesprochen. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer kennen auch die Abo-Gebühren von welchen Services auch immer, die meistens ja tatsächlich dann in die USA fließen. Wie soll denn das konkret aussehen? Also was stellen Sie sich da vor, dass dann Leute in Schleswig-Holstein anfangen, Anwendungen für ihre Verwaltung beispielsweise zu knüppern?
So kann man sich das genau vorstellen. Aber knippern wäre hier nicht der richtige Ausdruck. Nein, wir haben es ja hier mit entsprechenden Unternehmen auch zu tun, die valide Lösungen, die übrigens auch ja breit im Einsatz schon sind, teilweise im Privaten. Also wenn ich an ein Thema wie Nextcloud oder Open Exchange, die auch Teile unserer Open-Source-Strategie sind, denke, dann ist das, was millionenfach in der Welt an anderer Stelle erprobt ist, doch nicht etwas, wo sich öffentliche Verwaltung auch verschließen kann und wo wir die Wertschöpfung auch vor Ort haben können. Das ist eine Ebene. Wir nutzen erprobte Lösungen, die wir bei uns an den Arbeitsplätzen, an unserer Arbeitsplatz- und IT-Infrastruktur auch etablieren und dort auch integrieren. Aber natürlich gehen wir noch einen anderen Weg mit unserer Open Innovation Strategie. Wir haben einen Digital Hub in Schleswig-Holstein aufgebaut, wo wir die Digitalisierungsbedarfe kleinerer Verwaltungseinheiten oder von gemeinnützigen Organisationen identifiziert haben und diese Organisationen, diese Verwaltungseinheiten gezielt mit heimischer Digitalwirtschaft zusammengebracht haben, um dann Projekte zu definieren, wie wir genau diese digitale Transformation in den Bereichen durch verschiedenste Aktivitäten, durch verschiedene Projekte auch voranbringen können. Da geht es um E-Akte-Lösungen für gemeinnützige Organisationen, wo wir einen völlig anderen Weg als bisher gehen, Projekt identifiziert, mit heimischer Digitalwirtschaft zusammengearbeitet, Produkt wird entwickelt und dieses Produkt stellen wir dann wiederum anderen gemeinnützigen Organisationen zur Verfügung. Auch das ist Teil unserer Strategie und eine etwas andere Ebene. Und so stärken wir den Digitalstandort Schleswig-Holstein.
Das ist ganz interessant, ne? Weil Sie das ja ansprechen. Es gibt ja oft gerade in der Verwaltung oder dann eben auch bei anderen Organisationen sehr spezielle, ich sag mal, Anwendungsprobleme oder Herausforderungen, die irgendwie lösen müssen. Und oft gibt's dafür tatsächlich dann beispielsweise eine Microsoft-Anwendung, aber häufig eben keine Open-Source-Anwendung. Das heißt, da setzen Sie schon drauf, dann beispielsweise dafür auch Geld in die Hand zu nehmen, um so eine E-Akte-Lösung, wie Sie jetzt beispielsweise skizziert haben, dann auch mal möglich zu machen.
Das haben wir sehr konkret als Land schon getan. Wir haben ein Landesprogramm offene Innovationen auf den Weg gebracht. Anfang des Jahres 2024 haben das auch in einem wettbewerblichen Verfahren gemacht, haben eine Ausschreibung gemacht, haben erbeten, dass Projekte eingereicht werden, die genau solche spezifischen Digitalisierungsthemen adressieren. Wir hatten knapp unter 50 Projektideen. Wir haben dann durch eine externe Jury herausgearbeitet, welche davon so umsetzungsreif sind, dass wir sie zu einer Konzepteinreichung auffordern. Dann haben wir 20 etwa ausgewählt und von den 20 Projekten haben wir dann nochmal etwa 10 ausgewählt, die wir dann jetzt konkret in Umsetzung bringen. Und da geben wir dann eine finanzielle Unterstützung, dass genau das entwickelt wird. Aber Anforderung war eben, dass das gemeinsam mit der heimischen Digitalwirtschaft entwickelt wird und dass das Ergebnis dann auch auf einer Plattform zur Verfügung gestellt wird, dass wir im Prinzip nach dem Einer-für-alle-Prinzip hier vorgehen und die Lösung dann auch in die Breite des Landes ausrollen können.
Sie haben vorhin diesen Begriff digitale Souveränität genannt und wenn man über Software spricht und über Anwendungen und über die USA und Unternehmen, die dort sitzen, dann geht es immer auch so ein bisschen um Datenschutz. Spielt das bei Ihnen auch eine Rolle?
Datenschutz und Informationssicherheit sind sicherlich Themen, die da auch eine Riesenrolle spielen. Wenn ich sage, dass wir als Staat jederzeit in der Lage sein müssen, die Betriebsprozesse unserer IT ja dort Einfluss nehmen zu können und beherrschen zu können und gleichzeitig Herr auch über die Daten unserer Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen zu sein, dann haben wir hier in Europa, in Deutschland einen Rechtsrahmen mit der Datenschutzgrundverordnung, auch mit den Anforderungen an Informationssicherheit, die für uns maßgeblich sind. Wenn ich in die USA gucke, haben wir dort einen Cloud Act, mit dem eben unerwünschte Datenabflüsse nicht verhindert werden können, weil wir hier eine exterritoriale Anwendung auch dieser Gesetzgebung sehen. Und deshalb muss sich nicht nur eine Verwaltung übrigens, müssen das auch Unternehmen tun, sich damit auseinandersetzen, wie Datenhaltung stattfindet, wo Datenhaltung durch wen stattfindet. Und das ist ein relevanter Punkt, der für uns als Verwaltung natürlich, weil wir mit Daten von Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen zu tun haben, umgehen. Aber das ist natürlich auch etwas, wo Unternehmen sich fragen müssen, wie sie da in Zukunft voranschreiten. Und wenn ich das sagen darf, wir gehen als Verwaltung natürlich dadurch, dass wir ein ganz anderes Zusammenarbeiten in der Zukunft haben, in der Cloud, kollaborativ, zunehmend ganz andere Wege in der Datenhaltung, nämlich in der Cloud. Und deshalb brauchen wir andere Antworten als die Daten, um den halben Globus zu schicken.
Und wenn wir über Daten sprechen, dann gibt es noch einen ganz anderen Aspekt, den Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen auch immer mal wieder nach vorne stellen und den ich zumindest wirklich auch interessant finde, denn Sie sprechen von einem richtigen Datenschatz, den Sie ja auch als Land, als Schleswig-Holstein auch selber haben, den Sie auch öffentlich zugänglich machen. Also es gibt auch diesen anderen Aspekt von, ich sag mal, Daten, die Sie anonymisiert teilen über verschiedenste Sachen.
Das ist richtig. Schleswig-Holstein ist nicht nur Vorreiter beim Einsatz und Anwendung von Technologien wie KI insgesamt. Wir haben eine Menge Projekte an dieser Stelle, sondern auch bei der Frage der Datenbereitstellung und des Verfügbarmachens von Daten. Und jetzt rede ich von Daten, die tatsächlich auch Wertschöpfungspotenzial für unser Land haben. Unsere Verwaltung im Land, egal auf welcher Ebene, ob Kommunen oder Landesverwaltung oder nachgeordneter Bereich, verfügen über wirklich Datenschätze. Die liegen in Silos, meist ungenutzt, leider ungenutzt, muss ich ja sagen, rum. Und wir stellen diese Daten, die wir gesammelt haben, oftmals nicht sozusagen wieder zur Verfügung, um daraus neue Wertschöpfungsmöglichkeiten zu schaffen, den Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Und deshalb bauen wir unser Open Data Portal immer weiter aus. Wir haben eins der größten oder wenn nicht das größte Open Data Portal in der Bundesrepublik. Täglich kommen da auch neue Daten hinzu. Wir haben uns eine Landesdatenstrategie gegeben, wo wir genau den Weg gehen, Datenverfügbarkeit verbessern. Das bedeutet, wir brauchen eine andere Kultur des Umgangs mit Daten in unseren Verwaltungen, eine Kultur des Datenteilens und Daten zur Verfügung stellens. Das bedarf auch Fortbildung. Das bedarf der Erkenntnis in unseren Köpfen, dass Daten etwas wert sind und dass wir einen Mehrwert auch schaffen können. Und deshalb haben wir so etwas wie Datennutzbeauftragte in unseren Ressorts vorgesehen. Und die kümmern sich darum, dass wir die Daten gut aufbereitet auf unseren Portalen, in unseren Datenräumen auch zugänglich zur Verfügung stellen. Geht es immer natürlich nicht um persönliche Daten, darum geht es gar nicht. Da legen wir hohe Maßstäbe auch an. Es geht um die Daten, die uns täglich umgeben.
Haben Sie da ein gutes Beispiel, was dann tatsächlich beispielsweise wirtschaftlich auch nutzbar ist?
Ich kann ein ganz einfaches Beispiel geben. Wetterdaten, historische Wetterdaten beispielsweise, die einen Beitrag dazu leisten können, Lösungen zu entwickeln, die frühzeitig vor Hochwassergefahren oder waren. Oder solche Wetterdaten, die es ermöglichen, dass der Bäcker um die Ecke besser seine Absatzprognose für den kommenden Tag machen kann. Das sind Beispiele, in denen im Land konkret gearbeitet wird. Wir können über die Verkehrsdaten, die wir hier haben und zur Verfügung stellen, Mobilitätsplattformen weiterentwickeln und passgenaue Angebote für den Verkehr machen. Wir können über Sensordaten, die wir vielleicht haben und zur Verfügung stellen, auf Datenplattformen der Kommune es ermöglichen, zielgerichtet die Pflanzen zu gießen. Und beim Grünflächenamt in Kiel beispielsweise, die dann nicht mehr sozusagen einfach auf Verdacht auf die Grünfläche fahren, um die Pflanzen zu gießen. Also das alles kann durch Datenverfügbarkeit verbessert werden. Wir schaffen bessere Angebote für die Bürgerinnen und Bürger und wir machen unseren Ressourceneinsatz einfach effizient.
Hier ist der Brand 1 Podcast und es geht gleich noch weiter. Herr Schröter, Sie haben jetzt natürlich in vielen Punkten angesprochen, wo Schleswig-Holstein Vorreiter ist. Und wenn man sich so in Deutschland umschaut, dann sind tatsächlich neben Schleswig-Holstein auch noch Sachsen und Thüringen in Sachen Open Source besonders ambitioniert, wenn man das so sagen darf. Beim Grad der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen, da liegt Ihr Land aber deutschlandweit tatsächlich nur so im hinteren Mittelfeld. Wie passt denn das zusammen?
Wir haben auf unserem Portal, auf unserem Serviceportal des Landes eine Reihe von Verwaltungsleistungen, mehrere hundert, die tatsächlich verfügbar sind. Das kann man objektiv sich betrachten und ich sehe uns dann jetzt nicht irgendwie im hinteren Mittelfeld, ganz im Gegenteil. Ich sehe eher, dass wir jetzt sehr, sehr dynamisch die einzelnen Verwaltungsleistungen auch zur Verfügung stellen. Bei uns im Land brauchen Sie, wenn Sie beispielsweise umziehen, überhaupt gar nicht mehr zum Amt gehen. Voll elektronisch kann die Ummeldung dort auch erfolgen. Was aber richtig ist, ich glaube, das gilt bundesweit, dass die Dynamik, mit der wir Verwaltungsleistungen zur Verfügung stellen, noch ausbaufähig ist. So will ich das mal nennen. Wir haben lange über dieses EVA-Prinzip nachgedacht, anstatt einfach zu machen. Und deshalb glaube ich, dass wir schon jetzt in einer dynamischen Phase auch sind, wo wir immer mehr Verwaltungsleistungen an Bord kriegen. Sie können sich bei uns in einer vollständig digitalen Prozessstrecke auf unserem Serviceportal anmelden und Verwaltungsleistungen erwerben wie ein Pullover bei Amazon. Also das funktioniert. Wo wir besser werden müssen, ist, dass wir diese Verwaltungsleistungen auch zu den Bürgerinnen und Bürgern bringen, dass sie nutzen. Wenn ich durchs Land manchmal fahre und frage, wer hat sich denn dann schon auf dem Serviceportal registriert, wer hat dann ein Bürgerkonto, dann stelle ich fest, dass das viel zu wenig Menschen sind. Und wir müssen die Nachfrage nach diesen Leistungen noch viel, viel weiter entfachen. Von unseren 3 Millionen Bürgerinnen und Bürgern haben gerade mal 200.000 in Servicekonto. Das ist natürlich viel zu wenig, weil das Angebot auch viel zu unbekannt ist.
Was sind denn jetzt bei Ihnen, Sie haben ja ein ambitioniertes Ziel, bis Ende 2025 da große Schritte weiter zu sein. Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte, die bei Ihnen anstehen, jetzt Januar, Februar, März?
In Bezug auf unsere Open-Source-Strategie wollen wir nicht nur unsere Office-Suite ausrollen, darüber haben wir gesprochen, über unsere LibreOffice. Da geht es jetzt darum, die weiteren Schritte zu gehen, also Open Exchange, die Kollaborationsplattform Nextcloud auszurollen. Auch pilothaft sind wir dabei, gerade das Betriebssystem abzulösen durch ein Linux-Betriebssystem und das dann Stück für Stück auszurollen. Das sind jetzt die sehr konkreten Doings in dem Bereich. Bei der Verwaltung selbst geht es darum, die Prozesse zu automatisieren, die in den Verwaltungen ablaufen. Wir alle haben wir gerade darüber gesprochen, dass viele Verwaltungsleistungen einfach über die Portale schon digital beantragbar sind. Was noch nicht überall durchgängig der Fall ist, dass die Anträge dann auch vollständig digital und automatisiert weiter in den Verwaltungen bearbeitet werden. Das ist jetzt die große Aufgabe, dass wir genau daran arbeiten, die Prozesse in den Verwaltungen so zu automatisieren, dass wir dort Ressourcen auch einsparen können. In den nächsten 10 Jahren gehen 40% unserer Mitarbeitenden in den Ruhestand. Mit Blick auf den Arbeitsmarkt und die Enge des Arbeitsmarktes wird es so sein, dass wir nicht jede Stelle wieder besetzen können und vielleicht auch nicht müssen, wenn wir konsequent auf Automation in den Verwaltungen setzen. Und das ist jetzt die große Aufgabe. Im Bereich der Anlagengenehmigung für Industrieanlagen beispielsweise machen wir das, tun wir das auch. Dort haben wir an verschiedenen Projekten, das ist äußerst komplex, von der Antragseinreichung bis sozusagen Bescheidung mit unterschiedlichen Instrumenten den Prozess mal durch dekliniert, dass wir dazu vollständiger Automation kommen. Also Automation von Prozessen in den Verwaltungen, das ist vor allem ein Thema bei den Kommunen. Als Land auf der Landesebene hat man weniger Bürgerkontakt, lassen Sie mich so sagen, als natürlich die Kommunalverwaltung. Und in den Kommunalverwaltungen gilt es, genau diese Prozesse dann weiter auszurollen. Das machen wir, indem wir mit den Kommunen eine Kooperationsvereinbarung auch haben. Wir haben auch extra einen IT-Verbund Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht, der genau dieses für uns gemeinsam dann übernimmt diese Aufgabe des Ausrollens von Leistungen, sodass wir hier Schritt für Schritt bei diesem Thema auch vorankommen. Also Automation und natürlich immer mehr Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger auf das Serviceportal bringen und die Leistungen auch bekannt machen. Das sind die 3 wesentlichen Punkte: Open Source, Automation und Verwaltungsleistungen bekannter machen.
Das klingt sehr, sehr nach, ich sag mal, Effizienz und der Suche eben auch, wie man Prozesse möglicherweise in Zukunft besser machen kann. Wenn man jetzt so aus dem privaten oder beispielsweise auch unternehmerischen Bereich sich so umhört, dann bekommt man mit, dass viele natürlich die Umstellung auf Open Source auch deswegen machen, weil es, ich sag mal, kurzfristig günstiger wirkt. Man braucht keine monatliche Abogebühr, beispielsweise für LibreOffice oder so oder für Thunderbird. Ist das wirklich langfristig realistisch? Weil ich habe gleichzeitig rausgehört, naja, man muss natürlich schulen, man braucht dann vielleicht doch wieder noch Unternehmen, die einem da irgendwie professionell zur Seite stehen. Ist das langfristig sich trotzdem günstiger aus Ihrer Perspektive?
Ich rede ehrlich gesagt nicht ganz so gern über die Frage günstiger oder wird es billiger. Dann müsste ich die Frage stellen, wie viel darf uns digitale Souveränität kosten? Trotzdem ist das natürlich ein total relevanter Punkt, das will ich zugestehen. Aber natürlich möchte ich nach vorne stellen, dass uns um die Schaffung von digitaler Souveränität geht, die mit der zweiten Seite der Medaille verbunden ist, der Stärkung des Digitalstandorts mit allem, was an Wirtschaftlichkeitseffekten und Steuereffekten auch damit verbunden ist. Gleichzeitig ist es aber natürlich trotzdem so, dass wir sehen, dass wir die Aufwände, die wir bisher in Lizenzgebühren auch gesteckt haben, dass wir die erstmal umschichten. Und wir sehen, dass unsere Entwicklungsaufwände günstiger sind als die Lizenzaufwände, die wir bisher aufgewandt haben. Also es ist schon auch ein wirtschaftlicher Aspekt, aber dass wir hier nichts mehr ausgeben, das wäre falsch. Das wäre im Übrigen auch nicht richtig. Es ist ein Aspekt, den man mit beachten muss, dass man hier deutlich wirtschaftlicher auch arbeiten kann. Aber trotzdem, es ist jetzt keine Lösung zum Nulltarif und das kann ich auch niemandem empfehlen. Wir wollen schon die Lösungen, die wir in der Verwaltung einsetzen, auch an die Bedürfnisse anpassen, die wir haben. Und natürlich, wenn ich an LibreOffice denke, verbinden wir dieses Thema mit unserer E-Akte. So, jetzt werden Sie kein LibreOffice runterladen aus dem Internet und einsetzen, das automatisch solche Verbindungen hat, das zur Verwaltungslösung E-Akte. Deshalb muss das schon bei uns auch dann spezifisch angepasst werden. Das erfordert Entwicklungsaufwände, aber die Entwicklungsaufwände lassen wir eben am Standort Deutschland.
Ganz am Ende würde mich tatsächlich noch interessieren, wenn Sie sich so stark einsetzen für dieses ganze Thema freie und offene Software und diese digitale Unabhängigkeit. Fahren Sie dann auch zwischen den Jahren zum Chaos Computer Kongress oder wie muss ich mir Ihre Beschäftigung mit dem Thema vorstellen?
Also ich würde, wenn ich Zeit hätte, sehr gern da durchaus hinfahren. Aber am Ende ist das natürlich etwas, was wir hier für uns immer wieder kommunizieren, wie wir vorgehen. Ich glaube, man muss seinen eigenen Weg dort definieren, aber die Kolleginnen und Kollegen sind sehr, sehr offen, was an Entwicklung auch da ist. Und wir nehmen an unterschiedlichsten Konferenzen teil. Wir stellen unsere Lösung auch deutlich dar in der Welt. Also wir haben, als wir unsere Strategie gelauncht haben, massive Nachfragen auch international gehabt. Neuseeland, Australien, Indien, Podcasts mit Kolleginnen der Schweiz von Ihnen in der Schweiz. Wir haben Kontakte auch nach Frankreich. Ich war selbst zu einer Open-Source-Konferenz bei den Vereinten Nationen, war da auf dem Podium. Wir sind sehr, sehr eng vernetzt in der Welt. Das ist schon so. Aber die Feiertage werde ich mir vielleicht ein bisschen Ruhe gönnen und trotzdem darüber nachdenken, wie wir auch unseren Ansatz noch mal weiter kommunizieren können und wie wir sozusagen auch immer deutlich machen, welche Vorteile das bietet, was wir in Schleswig-Holstein tun.
Das ist durchaus nachvollziehbar. Dirk Schröter, der Digitalminister von Schleswig-Holstein, hier im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und das Engagement.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht und gern wieder.
Und unter dem Titel Bye Bye Microsoft findet ihr ab Seite 118 in der aktuellen Brand 1 ein ausführliches Gespräch mit Dirk Schröter und noch viele weitere Fakten zum Thema. Das Heft könnt ihr online auf brand1.de lesen oder beim Kiosk eures Vertrauens natürlich kaufen. Den Link packen wir euch wie immer in die Shownotes dieses Podcasts hier. Und wenn ihr mehr zum Thema Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung hören wollt, dann empfehle ich euch wärmstens die Brand 1 Podcast Folge Turbo Digitalisierung auf Estnisch, eine der beliebtesten Episoden der letzten Monate hier bei uns. Und Estland ist ja fast schon legendärer Vorreiter bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Ich habe mit Jan Schnedler vom Artificial Intelligence Center Hamburg darüber gesprochen, wie das estnische Erfolgsmodell funktioniert, warum die das Anfang der 90er schon gestartet haben und was wir uns in Deutschland eigentlich davon abschauen können. Und da ja nun die Feiertage bevorstehen, wir haben es ja gerade schon kurz angesprochen, und vielleicht auch etwas mehr Zeit als sonst zum Podcast hören bleibt, vielleicht ja tatsächlich auch auf dem Weg zum Chaos Computer Kongress, habe ich hier noch eine Hörempfehlung für euch. Mit Teurer Fahren ist nämlich gerade die zweite Staffel unseres im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten Podcasts gestartet. Und es geht in dieser zweiten Staffel um ein verschwundenes Überholgleis, welches für das Schienennetz wirklich sehr, sehr wichtig ist, und um die teuerste Neubaustrecke in Deutschland, die merkwürdigerweise einen ziemlich großen Knick weit nach Westen, nach Erfurt nimmt. Teurer Fahren ist eine Zusammenarbeit von Radio 1 vom RBB, dem SWR und uns vom Podcast Radio Detektor FM, ideal für die Bahnfahrt nach Hause zum Chaos Computer Kongress oder auch zu den Verwandten, finde ich persönlich jedenfalls. Teurer Fahren und natürlich auch den Brand 1 Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt die Episoden übrigens auch ganz bequem in unserer Detektor FM App hören. Die findet ihr im Play Store von Google und im App Store von Apple. Sucht einfach nach Detektor und Detektor FM mit K. Und mit unserer App könnt ihr dann beispielsweise auch unseren Wort- oder Musikstream hören. Gerade für Treffen mit Verwandten oder mit Freundinnen und Freunden ist der Musikstream wirklich extrem gut geeignet. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal auch entspannte Feiertage, wie Herrn Schröter, und danke im Namen des gesamten Teams hinter diesem Podcast hier bei Brand 1 und bei Detektor FM für euer langjähriges Vertrauen in diesen Podcast. Genießt diese etwas ruhigeren Tage und lasst uns doch gern hier im Podcast am Freitag, kurz vor Jahresende, nochmal wieder hören. Dann geht es übrigens um das Thema künstliche Intelligenz. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und bis bald.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.